Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sparte beim Tele-Stammtisch, die Best of Cinema-Reihe. Ich bin der Sven und was genau ist denn Best of Cinema? An jedem ersten Dienstag im Monat werden in ausgewählten Kinos Klassiker bzw. Kultfilme in restaurierter Fassung wieder aufgeführt. Zum Beispiel hätten wir Rambo, Robocop, Der große Diktator, Grüne Tomaten und so weiter und so fort. Nach dem großartigen Feedback wird die Reihe nun verlängert und nach Studio-Kanal ist jetzt auch Warner mit an Bord. Auf www.bestofcinema.de seht ihr das Programm und die ausgewählten Kinos. Schaut mal rein. Die Podcasts dazu werden monatlich erscheinen mit verschiedenen Gästen. Also los geht's und viel Spaß. Aber Achtung, falls ihr den Film 7 noch nicht gesehen habt und habt vor, ihn euch anzuschauen, geht erst ins Kino, denn hier wird gnadenlos gespoilert. Versaut euch den Spaß nicht. Neid, Hochmut, Völlerei, Wollust, Trägheit, Zorn und Habgier. Erfunden wurde dieses Konzept übrigens von dem Mönch Pontikos, der 345 bis 399 in der ägyptischen Wüste lebte. Bei ihm waren es 8 Sünden, die ihn Dämonen einflüsterten. Schwermut wurde gestrichen. Warum auch immer, 7 hört sich wahrscheinlich einfach krasser an. Und herzlich willkommen zur Besprechung von 7, der am 1.7.2025 läuft mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey und vielen mehr. Regie führte David Fincher und das Drehbuch wurde auch von Fincher und Andrew Kevin Walker geschrieben. Genug von mir, ich bin natürlich nicht alleine. Erstmal hallo MJ.
Hi.
Und ein, naja, auch hallo an unseren hauseigenen Psychopathen Max Mustermann, John Doe Stu.
Ja, wenn du so weitermachst, bin ich deine 9. Todsünde und ich möchte eben kurz korrigieren, es ist nicht der 1.7., es ist der 7.1., wo er rauskommt.
Der 7.1., ach verdammt. Ja, das hat dir gefallen, ne?
Ja, das hat mir total gefallen.
Okay, 7, ein für mich, ich sag's vorab schon, Meisterwerk, wo ich auch nie damit gerechnet hätte, ihn tatsächlich mal zu besprechen. Wart ihr damals im Kino?
Ich fange mal an. Nee, ich war nicht im Kino, denn ich war eigentlich noch zu jung. Der ist ja 95 gelaufen. Das heißt, er ist, da war ich was wie 5. Klasse, 6. Klasse. Und ich glaube, der ist 2 Jahre später, dann ist das damals so gewesen. Ein Jahr hat es gebraucht, bis es auf Videokassette kam und dann darauf ein Jahr dann irgendwann mal im Fernsehen. Das heißt, ich muss den irgendwann 2 Jahre später, 97, vielleicht 98, abends ab 22 Uhr im Spätprogramm gesehen haben. Und ich weiß das aber noch, dass ich den gesehen habe und total geflasht war von dem Film, weil ich mit dem Ende überhaupt nicht so gerechnet habe und ich das total smart fand, den Plot smart fand und super spannend. Und ich habe ihn mir gestern tatsächlich nochmal angeschaut, nach 20 Jahren, über 20 Jahren. Und bin total, immer noch total beeindruckt. Erstmal natürlich, wie viel ich verdrängt habe, weil es ja doch schon brutal ist. Und was er immer noch für einen Effekt hat. Also von der Kamera her und von der Länge der Szenen und wie lange man das gehalten hat, damit es wirklich unangenehm wird.
Ja, nicht zu viel, da kommen wir noch drauf.
Entschuldige. Ja, und ich habe ihn tatsächlich, ich habe ihn auch mit meiner Teenager-Tochter gesehen. Und immerhin hat sie diesmal gesagt, dass sie ihn auch so sehr spannend fand. Sie hat die ganze Zeit mitgerätselt, was das Motiv sein könnte, wer der Mörder ist. Und sie war auch nah dran. Also sie ist natürlich schon ein bisschen filmgeschulter tatsächlich durch die letzten Jahre. Aber es war total interessant zu sehen, wie sie da auf diesen alten Film in Anführungsstrichen reagiert, weil wir hatten noch mal Interview mit einem Vampir gesehen und der war dagegen absolut schlecht gealtert. Also daher total super und absolut verdienter Klassiker.
Max Mustermann?
Ja, anwesend. Ich habe ihn auch nicht im Kino geguckt, weil ich auch 1995, wo er gestartet ist, da ich 12 Jahre alt war. Mhm. Also das, selbst wenn ich gewollt hätte, ich käme da nicht rein. Ich weiß auch, dass der gar nicht so auf meinem Schirm stand. Ich habe mich damals schon so angefangen, für Filme zu interessieren, aber irgendwie habe ich den nie so wahrgenommen. Und ich weiß auch, meine Erstsichtung war sehr unspektakulär. Ich hatte den irgendwie auf Video, auf einer sogenannten Sicherheitskopie, wer sich erinnert, weiß, wie es damals lief, und habe den so fast so nebenbei geguckt und habe den abgespeichert als so, ja, der ist gut, den kann man schon mal gucken. Und habe ihn dann vielleicht gefühlt waren es nur ein paar Wochen, vielleicht waren es auch 2 Jahre, bei einem Filmabend einfach empfohlen. Dann haben wir ihn da zusammen geguckt im Freundeskreis. Und erst dann habe ich gemerkt, so, holla, der ist ja richtig gut. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auch, den wirklich jetzt im Januar nochmal auf der Leinwand zu sehen. Also das erste Mal auf der Leinwand, weil ich glaube, dass der auf der Leinwand nochmal ein bisschen anders wirkt wie zu Hause. Weil was mich halt an dem Film begeistert, halt neben dem Ende, über das wir garantiert jetzt gleich noch zu sprechen kommen, ist so allgemein diese Ästhetik. Also ich weiß gar nicht, also ich habe mir jetzt nicht nochmal geguckt, aber MJ hat es ja getan. Und ich habe es immer abgespeichert, dass der Film in Los Angeles spielt. Aber es wird doch eigentlich nie wirklich genannt, wo er spielt, oder?
Nein, nee, nee.
Ja. Nee, aber es hat diese Moloch-Ästhetik. Genau. Also es ist immer, ich habe extra auch drauf geachtet, ne? Es ist alles verregnet, es ist super oft einfach diesiges, undurchsichtiges Wetter, es ist kalt, es ist immer ungemütlich. Und es gibt nur, ich glaube, 3 Shots, wo Sonne gezeigt wird. Und das sind halt diese Foreshadowing. Entschuldigung, ich sag nichts mehr, Ich piepse hier so rum, ich höre jetzt auf zu piepsen.
Nein, also ja, ich war im Kino.
Was?
Ja.
What? Aber du meinst jetzt? Nee, Quatsch, geht ja gar
nein,
nicht.
Nein, nee, nee, ich war damals. Du warst im Kino?
Ja, aber du hast dich schon reinschleichen müssen, oder?
Nee, ich nein.
Du hast schon immer wie 25 ausgesehen, oder was?
Nee, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals war.
10.
Warte mal, 15. Nee, 15 müsste ich gewesen sein.
Nee, da hat sich reingeschlichen. Dann warst du nicht
16. Ja, du warst noch nicht 16.
Nee, also ich, ja, aber ohne, dass ich mich jetzt irgendwie auf die auf Zehenspitzen hab stellen müssen und mir so ein Schnorres auf die Finger gemalt hab und dann, hallo, 1x7 bitte.
Da kann ich dir Geschichten erzählen, aber das ist ein anderes Mal.
Und ich war im Kino gesessen und war mit einem Kumpel drin und ich wusste nicht, was kommt. Ich hatte drüber gelesen, ich habe mich da auch schon für Filme interessiert, aber da war halt auch noch kein Internet und da hast du dir entweder Zeitschriften geholt oder hast du dir irgendwelche Kritiken in irgendwelchen Tageszeitungen durchgelesen und ich saß da drin und bin aus diesem Film raus und war total fertig und habe wirklich gedacht, okay, was war das? Das war abstoßend, das war krank und ich hab's geliebt. Und habe ihn dann auch, ich weiß gar nicht, in der Zeit wie oft auch immer wieder mal geguckt oder wenn er irgendwo mal gelaufen ist, bin ich auch immer wieder mal hängen geblieben und habe gedacht, ach komm. Und hatte mir natürlich dann auch klar die VHS-Kassette gekauft und die DVD gekauft und jetzt auch wieder die Blu-ray gekauft und ja, das ist wirklich was, das mir immer wieder Spaß macht. Aber lieber Stu, würdest du uns denn erzählen oder erklären, um was es denn überhaupt geht?
Ja, sehr gerne. Es geht um einen Serienkiller, der tötet nach den 7 Todsünden und ermitteln tut einmal der ja kurz vor der Pension stehende Detective William Somerset, gespielt von Morgan Freeman, dem in seiner letzten Woche ein neuer Partner zugewiesen wird, nämlich der junge Detective David Mills, gespielt von Brad Pitt ist es. Und die beiden, ja, sie kommen am Anfang nicht so richtig miteinander aus, weil halt Somerset ist ein, ich würde sagen, schon so eine Art eher weiser Typ und hat schon viel erlebt und Mills ist schon eher etwas aktiver und ein bisschen, ja, versucht sich an den Hörner noch abzustoßen, aber sie kommen dann doch irgendwie diesem Serienkiller nach und nach auf die Schliche, aber das Problem ist halt, quasi jeden Tag wird ein neues Mordopfer gefunden, enthüllt und das Ganze endet in einem Showdown, der Filmgeschichte geschrieben hat und den, glaube ich, keiner so damals erwartet hatte.
Vielen herzlichen Dank. Ja, dann ich habe mir auch von ein paar Tagen nochmal angesehen und habe dann meinen Stift gezückt und einfach mal so ein paar Sachen zu Papier gebracht. Mit was ich so ein bisschen anfangen wollte, ist mit dieser Eröffnungsszene, mit der ersten Leiche, die sie finden. Ihr habt schon gesagt, der Film hat auch eine ganz eigene Bildsprache. Es regnet die ganze Zeit. Keiner weiß, was für eine Stadt es jetzt ist. Es könnte irgendwo sein, wobei ich dann eher tatsächlich auf so mit diesen Häuserschluchten vielleicht eher New York getippt hätte. Vielleicht, weil es auch vom Wetter her besser passt als jetzt L.A. Aber ist egal. Was für ein Gefühl hattet ihr bei der Eröffnung und der anschließenden, auch wirklich sehr verstörenden Titelsequenz?
Ich weiß noch, dass ich die Öffnung echt stark finde, weil da der Film dir ja schon die Marschrichtung vorgibt. Das ist nämlich absolut kein subtiler Film. Das Erste, was wir sehen, ist, da wurde jemand erschossen. By the way, diese Leiche wird gespielt von einem Drehbuchautor Andrew Kevin Walker. Und da stehen halt ein paar Polizisten und dann halt Somerset mit seinem Schlapphut und seinem ja Knautschmantel. Und er ist der Einzige, dem halt dieses Kinder Bild auffällt, also ein gemaltes Bild von einem Kind am Kühlschrank. Und er fragt halt den Polizisten, was ist mit dem Kind los? Und der Polizist entgegnet, es ist ihm doch scheißegal. Und da wird schon relativ ganz klar und grob halt skizziert, was für eine Person dieser Somerset ist und in welcher Welt Somerset aber auch agiert. Und das zieht sich ja durch den gesamten Film. Und dass Somerset immer auch so ein bisschen derjenige ist, der zumindest ein bisschen noch diese Hoffnung hochhält. Ich glaube ja auch, dass das Letzte, was er im Off sagt am Ende des Films, ist, dass er so ein Zitat rezitiert, die Welt ist schön und es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Und er erwidert dann, dem letzten Teil dieses Zitats stimmt er zu. Und das ist nicht elegant, wie der Film anfängt, aber es bringt dich sofort in diese Welt rein. Du weißt innerhalb von 2 Minuten, was dich im Groben erwartet und wer vor allem dieser Somerset ist. Deswegen war das Opening echt stark. Und diese Vorspannsequenz ist halt, sie ist faszinierend, so faszinierend, wie sie aber auch abstoßend ist, weil da siehst du halt so viele Sachen und alles kann eine Bedeutung haben und alles hat eine Bedeutung. Du siehst zum Beispiel auch, wie jemand sich so die Haut von den Fingerkuppen irgendwie mit einer Rasierklinge entfernt, aber nur ganz, ganz kurz, und dann weißt du halt dann später im Film, okay, es könnte sein, dass das jetzt eben halt dann deine erste Begegnung mit diesem John Doe war, aber auch vor allem, wie er mit der Symbolik da schon spielt, gerade halt das Wort Gott wird ja immer wieder, taucht immer wieder auf und Kreuze, weil es eben so ist, dass John Doe, der Serienkiller, ja ein religiöses Motiv hat. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, mittlerweile brauche ich diesen Vorspann nicht mehr. Der ist nicht für mich das Beste, aber ich weiß, dass er mich damals wirklich sehr, sehr beeindruckt hat. Das wäre meine Meinung zu Beginn des Films. MJ, wie ist es bei dir?
Also ich habe ihn ja gestern tatsächlich, wie gesagt, nach langer Zeit nochmal gesehen und ich war total geflasht auch von diesem Intro, weil es dir, wie du schon sagst, direkt vor Augen geführt hat, was das für eine Art Film ist und in welches Genre du da abtauchst. Denn das war eine gute Vorbereitung. Diese Brutalität in den die Brutalität, die nur in Details gezeigt wurde, hat halt gereicht, dass man wusste, okay, das ist hier harter Tobak, den man sich reinfährt, und ist es ja auch. Die Morde, die da passieren, sind wirklich, auch wenn sie nicht so, sie werden natürlich schon auch plakativ gezeigt, aber heutzutage würde man vielleicht viel länger draufhalten oder würde mehr Details zeigen oder die Szenerie anders wählen, um diesen Schrecken nochmal zu visualisieren. Und davon hat der Film aber auch gut gelebt, dass er immer nur so ganz reduziert und sparsam mit diesem Abstoßenden gearbeitet hat. So dass man auch viel Raum für Fantasie letztendlich hatte. Und ein Stück weit ist das ja auch im Intro so gewesen. Ne? Du hast so Details bekommen da wird die Rasierklinge angesetzt. Man hat das jetzt, oder auch dieses Sammeln an. Das sei ja alles der John Doe eben. Das wusste man ja aber auch zu dem Zeitpunkt nicht. Aber es wurde halt alles nicht so extrem ausgeweitet, sondern es gab so kleine Hors d'oeuvre.
Bei mir war es auch so. Ich fand den Anfang, da wüsste ein, das ist wie ein Statement, ne? Da wird ja schon klar gemacht, hier, das ist nicht Sunshine Sally in der Rainbow Bar, sondern hier wird's schon ein bisschen heftiger. Und ich finde auch so, gerade auch der Anfang, bei dem ganzen, gesamten Film ist es eigentlich so, ich greife jetzt auch schon ein bisschen vorweg, dass da sehr wenig musikalische Untermalung drin ist. Die braucht der Film gar nicht. Diese Industrial Sounds im Opening finde ich auch jetzt noch, da läuft mir das eiskalte Buckel runter, weil du weißt ungefähr, also du weißt natürlich, was kommt, aber die verbreiten nochmal eine krasse Stimmung mit diesem Gekratze und dann auch die schnellen Schnitte. Und das ist auch wirklich ein Intro, was ich sehr mag, und die Titelsequenz habe ich auch so in der Intensität, glaube ich, auch nie wieder gesehen. Und ja, da wird dir schon klar, okay, jetzt wird's übel. Und ich finde, eine größere Einleitung für die beiden, also für Mills und Somerset, braucht man auch gar nicht, weil du schon, wie es du ja auch schon gesagt hast, die beiden recht schnell einordnen kannst. Also hier Mills ist der Emotionale und Somerset ist der Rationale, der Ältere, der da mit Engelsgeduld an die Fälle geht. Während der andere sich halt noch ein bisschen seine Sporen verdienen will. Ja, mega. Also ich find's auch immer wieder gut. Dann kommen wir doch mal direkt erstmal zu den Schauspielern. Ich meine, Brad Pitt war damals ja schon berühmt. Ich musste tatsächlich nochmal nachlesen. Ich dachte, sein Durchbruch war's nett. Aber ich glaube, so auf der ganz großen Bühne, und dann ich nur ein bisschen rumgelesen, dachte, oh Gott, nee, halt, vorher war ja noch Legenden der Leidenschaft, Interview mit einem Vampir, aus der Mitte entspringt ein Fluss und so weiter und so fort. Gut, mein Morgan Freeman kennt man. Wir haben halt auch einen tollen Nebendarstellercast, also Dr. Cox war ja vorher jetzt bei SWAT und ist erst dann in Sacred Heart, also hier McGinley. Den guten Gunny aus Full Metal Jacket, der ist jetzt Police Chief und Chef ist Bürgermeister.
Das hat mich jedes Mal irritiert. Ganz ehrlich, Ali Army und Richard Dronch, die haben mich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, weil ich, das vergesse ich immer. Und halt gerade hier, wenn halt der Wert Herr Army auch noch als verständnisvoller Polizeichef da steht, das hat mich jedes Mal irritiert mich das. Wirklich.
Ja, und natürlich den fabelhaften, der im Vorspann nicht genannt wird, Kevin Spacey. Wie hat euch die Schauspielerei, oh, Queen of Porto dürfen wir natürlich nicht vergessen, die hat ja noch einen tragenden Effekt. Oder auch nicht. Wie haben euch die Schauspieler gefallen? Gab es irgendwas, wo ihr schon damals gesagt habt, okay, gut, ah, Brad Pitt geht mir irgendwie, also Mills geht mir irgendwie so ein bisschen auf die Nerven, weil dieses arrogante, großkotzige, ich bin der Chief und ich weiß, wie es läuft. Oder gab es da irgendwie für euch eine Fehlbesetzung, wo ihr sagt, ach nee, das hätten wir jetzt eigentlich, da hätten wir jemand anders denn nehmen sollen.
Da stürme ich mal einmal nach vorne und sage, nee, der ist eigentlich besetzungstechnisch, ist der solide bis herausragend. Ich glaube, das Einzige, was sie halt aus Zwang vielleicht ein bisschen gemacht haben, ist Gwyneth Paltrow zu besetzen, weil die halt damals mit Brad Pitt zusammen war und das natürlich ein gutes Promotion-Vehikel war, aber von der darstellerischen Qualität, finde ich, gibt es hier niemanden, der nicht abliefert, finde ich zumindest.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich Brad Pitt tatsächlich total gut finde. Also ich, das ist so eine der Rollen, wo ich sage, da konnte man zumindest sehen, dass er mehr kann, als einfach nur schön zu sein. Denn bei Legenden der Leidenschaft und Joe Black und ich weiß nicht, was da alles noch kam. Oh Gott.
Stimmt, Joe Black war auch noch, ja.
Oh ja, also Joe Black war, ich, auch, schlecht auch, ja. Zu ertragen, schwer zu ertragen. Und ich habe gestern echt nochmal, also klar, Kevin Spacey ist natürlich, also macht das natürlich großartig als dieser Soziopath, Psychopath, wie auch immer. Aber Brad Pitt hat am Ende so emotional, also das so ans Limit gespannt, dass ich habe es so mitgefühlt. Also es war wirklich total die Glanzleistung. Also das hat in dem Punkt sogar Kevin Spacey in den Schatten gestellt. Weil der hatte ja eh nur seinen kurzen Auftritt zum Schluss und hatte ja auch diese sehr vorherrschende und sehr selbstgefällige Rolle. Also der musste nicht viel tun, außer subtil zu überzeugen. Daher war ich echt total beeindruckt von Brad Pitt.
Ja, mit dem musste ich mich auch wieder jedes Mal, wenn ich ihn schaue, tatsächlich erst wieder ein bisschen anfreunden, weil er mir am Anfang schon ziemlich auf die Nerven geht mit seinem selbstgefälligen Gehabe und...
Echt?
Ja, mit dem Schluss definitiv. Ja, da kommen wir auch noch drauf. Bei mir ist es tatsächlich so, auch mit Gwyneth Paltrow, gerade jetzt, wo ich mir den Film dann nochmal angeguckt habe, unter dem Aspekt, jetzt musste man ein bisschen hier Sachen rausschreiben, ist mir eigentlich aufgefallen, dass trotz des ganzen Regens, Schmuddelwetter, das ja auch wirklich, finde ich, so gut gemacht ist, dass das durch den Fernseher rüber auf die Couch oder von der Leinwand in die Kinositze reinzieht und du dich eigentlich erstmal mit einem warmen Grog und einer Decke schützen möchtest, das haben sie echt super gemacht, ist sie, also Gwyneth Paltrow, eigentlich so das einzig, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schöne.
Das Warme. Mhm.
Weil überall, wo sie sind, auch wenn sie sich mal dann treffen im Café, wo sie sich unterhalten, du guckst da außen rum und denkst, ey, da will ich eigentlich nicht sein. Also da würde ich auch nicht immer essen.
Was sie ja auch ist, sie ist ja auch, glaube ich, das Einzige, was so für das Leben an sich steht. Sie ist ja schwanger. Sie hat ja dieses Gespräch mit Somerset in diesem Diner, wo sie ihm halt erklärt, sie ist schwanger und sie weiß nicht, ob sie und vor allem halt ihr Mann dafür bereit sind. Aber sie ist ja das Einzige wirklich, was in diesem Film, wenn man so will, Leben gibt. Alles andere ist ja schon so kaputt oder halt komplett tot oder verwest da vor sich hin. Und deswegen ist es ja gerade das Ende, was so reinhaut, weil sie ja wirklich so, in Anführungszeichen, der einzige Lichtblick in diesem ganzen Film ist. Und der wird dann auch noch zum Schluss halt, ja, dezimiert.
Ja, aber ich finde halt auch, weil du schon gesagt hast, dass Somerset für dich eher so was Positives hat, hat er für mich gar nicht. Für mich ist das ein Charakter, der aufgegeben hat. Der am Schluss zwar durch diesen Akt dann vielleicht wieder einen gewissen Lebenswill, also was heißt kein, also er ist jetzt nicht depressiv, aber der ist schon resigniert. Einfach mitgenommen, ja. Genau, mitgenommen von dem, was er gesehen hat, jahrelang und den kann auch nichts mehr schocken. Also klar, ne, doch die Taten von John Doe schon, aber er erzählt auch Gunneria Sergeant Hartman später, dass er gelesen hat, irgendwie ein paar Blocks weiter vom Polizeirevier ist ein Typ hingegangen und hat einen Angreif, also hat jemandem mit dem Messer in beide Augen gestochen. Und das erzählt er so emotionslos und auch seine Routine, auch dieses Pendel, das er als immer gerne anmacht, um einzuschlafen, finde ich, das ist so seine unendliche Trostlosigkeit, in der er gefangen ist. Und er kann sich auch an nichts Neues mehr groß dranhängen. Vielleicht hat er auch damit einfach Probleme, wenn er Mills sieht. Die beiden haben ja auch immer wieder so leichte Kappeleien untereinander, dass sie, bevor sie sich dann zusammenraufen, das weiß nicht, dass er ihn vielleicht ja auch irgendwo beschützen möchte und sagt, hör zu, hier in dieser Stadt, wenn du diese Sachen siehst, gehst du kaputt und deine Frau gerade mit.
Also ich finde zum einen, dass sie schon im Laufe dieser 7 Tage zusammenwachsen. Eine sehr schöne Szene ist zum Beispiel, wenn sie sich bereit machen, um halt mit John Doe dieses Paket abzuholen und sie rasieren sich so die Brusthaare weg. Das ist so eine schöne Szene, weil da wirkte er auf mich, also das ist, Somerset, fast schon ein bisschen väterlich. Hm. Und ich finde, das Väterliche, das war davor auch immer wieder zu sehen. Und ich sehe es halt ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass Somerset wirklich ein toller Kerl eigentlich ist, aber er hat einfach schon zu viel erlebt. Und ich glaube, das ist ihm auch selbstbewusst. Und ich glaube, wenn du jetzt jahrzehntelang diesen Job ausübst, und ich nehme auch nicht an, dass diese Stadt, in der er arbeitet, erst seit 2-3 Jahren so ist, sondern schon sehr, sehr lange Zeit, dann glaube ich, bleibt einem irgendwann nichts weiter übrig, als zu resignieren. Und er hat ja trotz allem immer noch was sehr Freundschaftliches. Also wenn er zum Beispiel in diese Bibliothek geht, um da zu recherchieren, ich finde, dass die Wachmänner ihn dann schon mit Respekt begegnen und da gibt es auch ein bisschen Smalltalk. Also er ist trotz allem noch, für mich zumindest, kommt er rüber wie ein netter Mensch. Und ich verstehe es aber wirklich absolut, dass der halt mittlerweile resigniert hat und sich halt auch wirklich diesen Ruhestand herbeisehnt, weil ich glaube, der hat einfach genügend Sachen erlebt, um zu sagen, ich habe genug.
Ja, ich fand ihn am Anfang so ein bisschen altklug. Also natürlich soll die Figur ja auch darstellen, soll ja genau der Kontrast sein zu dem Mills, aber mir ging der Brad Pitt tatsächlich gar nicht so auf die Nerven, sondern eher Morgan Freeman, weil ich so gedacht habe, okay, der weiß jetzt einfach alles, der findet jetzt den Hinweis, der sieht dann irgendwie, dass da Spuren unter dem Kühlschrank sind, dann kann er den Kühlschrank beiseite schieben, der geht in die Bibliothek und findet genau die richtigen Bücher. Also es war mir ein bisschen zu alter Mann, der halt alles weiß. Also so ein bisschen allwissende Figur. Das war so ein bisschen, da fand ich den Brad Pitt halt irgendwie sympathisch, weil der irgendwie authentisch war. Natürlich auch, weil er ein bisschen chaotischer war, lebte da in dieser kleinen Wohnung, wo alles noch scattered war und die Krawatte, die er sich nicht richtig umgebunden hat und der war ja gar nicht so sortiert und ordentlich wie der Morgan Freeman natürlich. Aber was ich interessant fand, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum hat Gwyneth Paltrow so eine große, raumfüllende Figur? Entweder hat man das extra ins Drehbuch reingeschrieben, weil sie das sein sollte, oder weil so richtig erfüllend, also es hätte man alles ein bisschen reduzierter lassen können. Diese Bindung zwischen ihr und dem Morgan Freeman auch und so. Ich meine, kann man jetzt so sehen, wie man will. Aber sie war das Bindeglied, warum die beiden Männer überhaupt eine emotionale Beziehung zueinander aufbauen konnten. Weil sie die beide zum Essen gezwungen hat. Denn sonst hätten die sich nicht angenähert.
Ich würde auch sagen, dass diese Szene, wo sie sie so einlädt, das ist ja das einzige Mal so ein bisschen im Film, wo es auch ein bisschen Humor gibt, oder? Also jetzt kein auf die Schenkel klopf Humor, nee, aber schon, ich finde es irgendwie amüsant, fand ich das schon.
Ja, man war ein bisschen erleichtert, dass die selber mal erleichtert waren, dass die irgendwie sowas wie eine entspannte Situation schaffen konnten in ihrem Leben, ja.
Diese Wohnung, finde ich, auch ist auch so ein Safe, so ein kleiner Safe Space im Film. Die ist auch immer hell beleuchtet, wenn man sie sieht. Okay, ob man jetzt drin wohnen will, weiß ich jetzt nicht. Mit der U-Bahn, die immer jedes Mal vorbeirattert. Aber finde ich auch, dass diese Szenen dem Film und auch dem Zuschauer viel so eine kurze Verschnaufpause geben. Und wie so ein kleines Pflästerchen, ne, pustest du mal kurz drüber, machst ein Pflaster drauf, sagst, so schlimm ist es gar nicht. Ja, nachher geht's zwar erst wieder richtig richtig los. Aber jetzt ist erstmal Durchschnaufen angesagt. Und ich finde es auch toll, dass da jetzt nicht groß irgendwelche super mega tiefgründigen Gespräche gebraucht werden, sondern einfach, du siehst toll gespielt, wie die beiden sich dann, ja, anfreunden und ihre vorherigen Differenzen mal so ein bisschen außen vor lassen und Morgan Freeman ihnen dann auch eher zur Seite steht. Und das hat mir auch wirklich absolut toll gefallen. Ich fand jetzt nicht, dass Gwyneth Paltrow hier irgendwie zu oft gezeigt wird. Ich fand's genau richtig, weil wenn's mehr gewesen wäre, hätte es mich vielleicht irgendwann gestört, weil es einfach dem Film auch so die Fahrt genommen hätte. Aber ja, das, ich finde, die haben da echt ein gutes Mittelmaß gefunden, dadurch, dass du, und also du natürlich dann auch eine kleine emotionale Bindung aufbaust und damit dich der Schluss natürlich dann noch viel härter trifft als vielleicht gedacht. Ja, kommen wir mal zur Bildsprache, weil wir die ja schon ein paar Mal angesprochen haben. Es regnet und regnet und regnet und regnet. Hat es euch irgendwann genervt? Oder habt ihr das als tolles Film-Noir-Stilmittel akzeptiert und respektiert?
Kann einem Regen im Film nerven? Also ich finde, Regen im Film ist eigentlich ziemlich geil meistens. Und ich bin ganz froh, dass es in der realen Welt bei mir nicht jeden Tag regnet, aber bei 7 passt es halt. Also die Ästhetik passt perfekt zur Geschichte, sie passt perfekt zu den handelnden Akteuren. Also ästhetisch ist das Ding für mich eine 10 von 10, ganz ehrlich.
Ja, und ich finde es auch total cool, dass diese Sonnenmomente, also es gibt ja wie gesagt sehr, sehr wenige, kannst ja wirklich an 3 Fingern abzählen, dass die dann immer verbunden sind mit so emotionalen Momenten. Also die tänzt sind, die müssen nicht nur schön sein, sondern die können halt revealend oder nackig sein, wie in dieser Autofahrt zwischen, also Brad Pitt hat vorne gesessen, Morgan Freeman hat hinten gesessen und Brad Pitt erzählte, dass er tatsächlich im Einsatz schon mal jemanden erschossen hat. Und wir haben halt gesehen, wie das eher Morgan Freeman mitgenommen hat und worauf wir schließen konnten, dass er wahrscheinlich bislang nie so die Kontenance verloren hat, dass er jemanden erschießen musste oder dass er da über die Stränge geschlagen ist. Aber es war total warmes Licht, ne? Die Sonne schien rein und das fand ich total interessant, dass damit gespielt wurde, dass genau eine Gegensätzlichkeit in der Bildsprache dann geschaffen wurde, um eine Connection zwischen den beiden herzustellen. Denn auch in der Wohnung, wo sie bei dem Abendessen war natürlich das Licht auch warm und da wurde halt drauf geachtet, dass das diese verbindenden Momente sind, auch zum Schluss, wo er dann bei diesem Feld letztendlich ist. Das ist ja total der schöne Tag tatsächlich. Ja, aber es ist ein hoch emotionaler. Also mich hat der Regen überhaupt nicht gestört. Ich fand das eigentlich, das so schön vom Kontrast.
Man muss ja auch sagen, dass er auch wirklich Bilder und Szenen geschaffen hat, die einfach auch abseits vom Regen so ein Unwohlsein erzeugen. Also alleine diese Vorstellung, du kommst in den Raum rein, es stinkt, aber die ganze Decke ist regelrecht tapeziert mit diesen Wunderbäumen, oder wie die heißen. Das ist halt einfach eine grandiose Szene. Also, ja. Also selbst, oder Duftbäume, sorry. Wunderbäume, kommt jetzt darauf, ja. Aber das sind so, also das ist ja so ein Bild, du siehst einfach Polizisten in einem Raum, ja, und die ganze Decke ist mit diesen Duftbäumen tapeziert. Das ist ja auch schon einfach ein total geiles Bild. Also das sagt ja auch schon so viel aus. Das ist schon so ein Moment, wo du denkst, okay, eigentlich du möchtest in diesen Raum nicht rein. Nicht nur wegen dem Geruch, sondern weil du genau weißt, da ist irgendetwas, was du nicht sehen willst. Etwas, was nicht gut ist. Und solche Momente hat der wirklich sehr, sehr viele, finde ich.
Ja, aber auch, weil das immer alles so ein bisschen verranzt aussieht. Also egal, wo sie sind, vielleicht jetzt nicht bei dem Strafverteidiger im Büro, das ist einfach nur klinisch tot. Also klinisch im Sinne von, da ist keine Wärme drin in diesem Raum, da ist nichts Persönliches. Es gibt ja überhaupt keinen Raum der Gemütlichkeit. Alles ist verranzt, egal wo sie sind. Alles ist irgendwie runtergekommen und es hat mich so ein bisschen, weil die Stadt nie genannt wurde, habe ich immer so ein bisschen an Gotham City gedacht tatsächlich, was ja auch so Moloch war oder immer als Moloch dargestellt wird.
Doch, ich finde Gotham City ist ein guter Vergleich.
Also bei mir war es wirklich so, ich mag die Regensachen, ich stehe drauf. Also für mich müssen auch Psychothriller und...
Und du wohnst in Ludwigshafen und bist es nicht anders gewohnt.
Wir sind die Toskana Deutschlands. Ich möchte es nochmal erwähnen. Das stimmt. Ist überall nachzulesen. Nicht nur Schweinkram im Internet gucken, herrst du, sondern auch mal ein bisschen Kultur. Nein, aber es ist wirklich, also die Stimmung, das ist wirklich das perfekt getroffen. Besser geht's nicht. Es wurde ja oft kopiert, ob jetzt auch Resurrection mit Christopher Lambert, der ja auch so in diese Richtung spielt. Und es gab ja einen Haufen Nachahmer. Aber so perfekt hat's wirklich niemand getroffen bisher. Und diese Stimmung ist phänomenal. Auch wie ihr schon gesagt habt, dieses Spiel mit Licht und der Abstinenz von Licht und was ich beim jetzt auch mal wieder beim Rewatch gesehen habe, wenn sie John Doe im Auto haben und aus der Stadt fahren und das Wetter wird endlich mal so, dass man sagt, da könnte man auch mal einen Grill hinstellen.
Jetzt wird alles gut.
Meint ihr, es wird alles gut, genau. Meint ihr, man wird da bewusst, wird der Zuschauer, die Zuschauerin bewusst auf eine falsche Fährte gelockt?
Ja, absolut.
Auf ein, wir steuern hier auf ein schönes Happy End zu? Oder was, habt ihr vielleicht gedacht, okay, gut, irgendwie, nee. Also das war die ganze Zeit schon gestört. Das Ende kann jetzt nicht irgendwie sein, dass in der Wüste da jetzt nichts Krasses passiert.
Also ich muss sagen, natürlich war diese Spannung in dieser Endsequenz absolut an seinem Limit. Also das schon, auch dieses Gespräch zwischen den dreien im Auto und wie diese Spielerei zwischen denen so stattfindet. Wer hat jetzt die Deutungshoheit und so weiter? Das ist ja alles auch relevant, damit man als Zuschauer das Gefühl hat, okay, wer hat hier die Zügel? Man kriegt zwar immer wieder gesagt, der pisst uns ins Gesicht oder was sie immer gesagt haben oder der lacht uns ins Gesicht. Ich glaube, nee, der pisst uns an, irgendwie sowas. Haben sie, glaube ich, gesagt. Also die waren sich schon total im Klaren darüber, dass da jetzt irgendwie noch was passieren wird. Und der Zuschauer weiß das ja auch. Aber dadurch, dass es so gutes Wetter gibt es dir vom Feeling her trotzdem diesen Hoffnungsschimmer, dass die irgendwie, die beiden gut aus der Szene rauskommen. Meine Tochter sagte tatsächlich, oh Mama, die zwei Leichen, die noch fehlen, das sind die beiden. Das war so ihre erste Vermutung. Aber dann sagte sie, aber das können die nicht machen. Also das können die nicht machen, so ungefähr. Aber ich glaube schon, dass damit gespielt wird, so wie bei Sixth Sense ja auch damit gespielt wird, dass die Kamerafahrt nach oben geht, als der Bruce Willis da von dem Patienten erschossen wird oder getötet wird. Aber die Musik ist super, super leicht und hoffnungsvoll. Und deswegen kriegst du psychologisch diese Hoffnung trotzdem mit oder beziehungsweise ein ganz anderes Bild oder eine ganz andere Vorahnung davon, was passiert. Und deswegen glaube ich schon, dass das erst recht gut eingesetzt wurde. Und es macht halt Sinn am Ende, weil Brad Pitt komplett emotional zusammengeklappt ist.
Ich finde es total spannend, weil ich nie auf den Gedanken gekommen bin, dass Mills und Somerset die zwei Opfer auch sein können. Was natürlich aber total Sinn macht. Aber als ich ihn damals geguckt habe, war bei mir immer so, okay, es müssen ja noch zwei Leichen kommen. Mhm. Ne? Und ich bin gespannt, was er da macht.
Ja, ja.
Weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir sehen ja kein einziges Mal, wie John Doe tötet. Wir sehen ja immer nur das Ergebnis. Aber wie es so schon heißt, das Ergebnis spricht für sich. Mhm. Und ich war wirklich angefixt und wollte halt wissen, okay, was hat er gemacht? Ne? Es fehlen noch zwei Todsünden. Neid und Zorn, was könnte damit sein? Was könnte passieren? Wie, weil bei Wollus, diese Prostituierte, glaube ich, war es, so der Typ mit diesem Umschnall-Dilde oder so, das ergibt hier alles Sinn. Also die Morde, die er begangen hat, ergeben ja im Kontext zu den Sünden Sinn. Wie tötet man mit, in Anführungszeichen, Zorn und Neid? Und was man auch nicht vergessen darf, letztlich ist er ja nur bei ihnen im Auto, weil er sich gestellt hat. Wenn er nicht gewollt hätte, hätten die ihn nicht gefunden rechtzeitig. Das ist Fakt, glaube ich. Also muss man ganz klar sagen, ja. Im Prinzip, die ganze Ermittlung, die sie machen, ist weitestgehend für die Katz.
Ja, ist immer hinterher. Weil der immer einen Schritt
genau,
voraus ist.
Ne? Genau. Weil letztlich, wenn John Doe da am Freitag oder am Samstag nicht in Polizeirevier gestanden hätte und geschrien hätte, Detective, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht geschnappt und nicht rechtzeitig geschnappt. Und das ist das Perfide. Also der Film ist auch, es ist mir bei letzten Sicht aufgefallen, wie perfide der ist. Weil alles, was sie machen, im Prinzip ist, wie ich schon sagte, ist für die Katz. Aber auch perfide in der Hinsicht, wie er mit Leben an sich umgeht. Es gibt diese sehr schöne Szene, so schön in Anführungszeichen, wenn der Typ, der dann, der Sloth hier, was ist das, Sloth nochmal?
Trägheit.
Dankeschön. Diesen grandiosen Jumpscare, wo er dann doch noch lebendig ist, dieses Grippe.
Ja.
Und dann im Krankenhaus wird gefragt, wird er gesund? Und der Arzt sagt, wenn sie mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchten würden, würde der Schock ihn umbringen. Und das ist auch so eine Perfidität, das durchzieht den ganzen Film. Und das ist auch am Ende so krass irgendwie, finde ich. Weil du genau weißt, es wird nicht gut ausgehen. Mhm. Aber wenn du halt noch nicht gesehen hast, dann ist der Gedanke, dass der John Doe eines dieser in Anführungszeichen Opfer ist und dass da gleich eine Kiste kommt, wo der Kopf von Tracy, also der Frau oder Freundin von Mills drin ist, irgendwie ganz weit entfernt.
Es ist auch immer, auch als ich ihn gestern gesehen habe, habe ich gedacht, wo kann ich sehen, dass das absehbar war? Es ist nicht absehbar. Es macht total Sinn. Es ist total logisch, so wie es uns ja dann erklärt wird. Ne? Es wird ja dann erklärt von Kevin Spacey, denn er ist neidisch. Er hat erfahren, dass er ihn bewundert und er ist total neidisch. Wobei er sagt, ich glaube, ich bin neidisch. Also das war so ein bisschen, wo ich gedacht habe, ja, das zeigt ihn halt auch, dass er einfach diese Mission beenden will. Ja, also dass es irgendwie nur so eine Prinzipienreiterei ist und nicht wirklich, dass er das fühlt. Aber das war wirklich überhaupt nicht vorhersehbar und das fand ich nach wie vor total stark. Und ich überlege gerade, ja, irgendwie denkt man ja, hofft man ja, also dass die beiden da irgendwie rauskommen. Man weiß ja, es wird irgendwas Furchtbares noch revealed, weil der ganze Film darauf aufgebaut ist, dass man mit immer krasseren, konstruierteren Sachen zu tun hat. Wie eben der Mann, der aus Trägheit ein Jahr lang durchgepempert wurde und nur minimalst am Leben erhalten wurde. Und das war halt schon ein Jahr vorher geplant. Bevor die erste Leiche irgendwie gefunden wurde. Und der war ja irgendwie der Dritte im Bunde, glaube ich. Der war irgendwie der Reihenfolge, echt der Dritte, den sie dann finden konnten. Also, dass das so krass strukturiert und durchexerziert ist, dass es, dass man als Zuschauer überhaupt nicht hinterhersteigt, was da jetzt kommen
kann. Und vor allem bei dem Mordopfer hier, der Dicke, der da irgendwie in dieser Spaghetti-Lache liegt, ist es ja auch so, es wird dir immer wieder erklärt und erklärt, was der alles erleiden musste. Und da sind so Sachen drin, also das warst du, also ich war das damals auch nicht gewohnt. Ich kannte das damals beim Thriller, du wurdest erstochen, du wurdest erwürgt, du wurdest erschossen, aber nicht in dem Maße. Und allein schon das, es hat ihn umgebracht, dass er von hinten getreten worden ist und ein Tritt von hinten hat dafür gesorgt, dass der Magen quasi aufgeplatzt ist und daran ist er gestorben. Und das ist halt auch wieder, ich wiederhole mich, diese Perfidität, die der hat. Es ist wirklich krass. Also auch dieses Bild, wenn dieser gigantische Körper da liegt und du siehst halt die Hautverfärbung da und es wirkt so wachsartig und oh, das ist schon wirklich unangenehm. Aber, und das ist eine Sache, die ich wirklich im aktuellen Schocker-Thriller-Kino vermisse, du siehst die Tat nicht. Aber du weißt trotzdem genau, was passiert ist. Zum einen, weil es dir erzählt wird, aber zum anderen, weil du auch das Ergebnis siehst und kannst dir sehr gut ausmalen, was da passiert sein muss.
Auch mit dem Strafverteidiger, der sich ein Pfund Fleisch aus dem Körper schneiden musste, um das auf die Waage zu legen. Das ist auch, also wie du dir das so, also das meine ich halt, ne? Es wird nur gesagt, du siehst dann dieses Tatortfoto mit diesem Mann, du siehst die Wunde noch nicht mehr, du weißt zwar, du siehst an dem Blut, wo die sein muss, aber es wird so schnell, so bildlich, ohne das, was gezeigt wird, das ist eigentlich, also es ist auch genial, weil es dadurch so einen Horror erzeugt, den man ja gar nicht mit Body-Horror zeigen muss. Wobei der Körper für Maßlosigkeit, der hat mich damals schon echt geschockt. Also da war ich ästhetisch von meiner Sehästhetik komplett überstrapaziert. Nein, aber weil der halt mit Adern durchzogen und diese milchigen Augen und der in diesem Topf, also wie dieser Polizist auch am Anfang irgendwie verneinte, wenn man sagt, ja, haben sie den Tod festgestellt. Und das klang ja so ein bisschen naseweißig von Brad Pitt und so nach dem Motto, der muss uns jetzt auf den Senkel gehen. Aber ich dachte mir so, ja, man checkt zumindest, ob der Mann noch lebt und muss auch feststellen, ob der tot ist. Man kann den doch jetzt nicht in diesem Spaghetti-Teller liegen lassen. Also das fand ich auch so. Und auch wie, ja, aber auch, ne, wie so drüber gesprochen wird. Ich meine, ich musste es ja gestern auf Deutsch sehen. Ich weiß nicht, wie man das auf Englisch im Original gesagt hat, aber es wurde ja auch immer nur von dem Fettsack gesprochen. Also auch völlig entwürdigend.
Was mich aber auch frage, und du siehst seine Taten, du siehst John Doe's Tat, die so bestialisch sind, so grausam, so brutal. Und dann siehst du aber diesen Mann da stehen. Und der ist ja vom Aussehen her, der könnte ja Buchhalter sein oder so, ja, oder Steuerberater von mir aus oder Kellner, der sieht halt so normal aus, der sieht aus wie ein Typ, den jeder, wenn er wollen würde, einfach wegstoßen könnte und trotzdem hat er irgendwie geschafft, das umzusetzen. Das ist auch irgendwie gruselig. Und Kevin Spacey, ich meine, mittlerweile ist er ja, ne, muss man auch mal sagen, jetzt, ja, es ist etwas schwer, teilweise darüber zu reden, aber seine Leistung hier ist ja wirklich, wirklich grandios, weil der hat so einen toten Blick irgendwie. Diese Szene alleine, die wir schon angesprochen haben, am Ende, wenn er da mit ihnen fährt und sie machen dann in Anführungszeichen Smalltalk und Brad Pitt geht so darauf ein und versucht so ihm die moralische Überlegenheit zu demonstrieren und wie ihn dann halt Kevin Spaceys Figur zur Sau macht. Ich meine, Brad Pitt hat trotzdem noch natürlich aus unserer Perspektive die moralische Überlegenheit, aber trotz allem merkt man da so erstmal, was für ein krasser Typ dieser John Doe ist. Und was ich auch toll finde, John Doe betreffend ist, dass wir halt wirklich nie erfahren, A, wie heißt er, B, wo kommt er eigentlich her, was ist seine Vergangenheit, er bleibt ja trotz allem ein Mysterium.
Das stimmt, ja. Brauchst du ja auch nicht alles immer tot zu erklären.
Ja.
Nee, ich fand auch, das war überhaupt nicht interessant. Das einzige Interessante Was ich tatsächlich mich auch damals schon gefragt habe, war, Moment, der hat die Gwyneth aufgesucht, der hat sich irgendwie ihr entweder hat er sie überwältigt oder er hat ihr Vertrauen. Da habe ich mir damals schon Gedanken drüber gemacht, weil ich gedacht habe, wie hat der das gemacht? Denn der muss sie ja überwältigt haben, denn sie fühlte sich ja so einsam und verlassen in dieser Stadt. Sie war so unglücklich. Und ich habe erst gedacht, ja, aber wenn sie jetzt jemanden kennengelernt hätte, mit dem sie irgendwie nett Smalltalk, dann hätten wir das, also wäre das irgendwie cool gewesen, wenn wir das im Nachgang nochmal, also zwischendrin erfahren hätten. Denn dann würde das auch am Ende sich sozusagen revealen. Aber der kann ja nur reingespaziert gewesen. Also er hat zwar kurz gesagt, ja, ich bin bei deiner Frau gewesen und es war nett und so. Aber warum sollte die denn? Das war so ein bisschen, das hat mir irgendwie so gefehlt an Authentizität, weil der ja so ein krasser Typ ist. So ein, wie ihr schon sagt, so mit Blank Face und so weiter. Dass der jetzt irgendwie so sozial total charming ist.
Nee, aber ich glaube, dass er behandelbar ist, ja.
Ja, ja, bestimmt.
Als Fotograf
aber das hat er halt nicht so gezeigt. Also er war schon immer irgendwie, selbst in seinen Momenten, wo er ruhig und wie auch immer zugänglich wirkte, ja, war er trotzdem, hatte er trotzdem was total Seltsames an sich, was man absolut nicht vertrauenswürdig empfinden würde.
Aber da ist halt die Sache, Ben hat ja gerade eben schon angesprochen, diese eine Szene, dass er sich als Fotograf ausgibt. Es gibt ja diese sehr schöne Moment, wo hier Brad Pitt diesen Fotografen da irgendwie vertreibt und da kommt dann später raus, das war dann der Killer. Und dieser, wenn man den Film das erste Mal sieht, oder zumindest ging es mir so, habe ich das auch so wie einen normalen Fotograf wahrgenommen. Ja. Also wie ein Paparazzi. Und ich hab's immer so verstanden, dass wir am Ende in diesem Auto den echten John Doe sehen. Aber durch diese Szene mit dem als Fotograf oder Paparazzi, dass er durchaus in der Lage ist, sich auch zu verstellen. Und dass Gwyneth Paltrows Figur, also Tracy heißt sie, schon so offen, so schnell offen zu Somerset war, hat mir mal gezeigt, okay, sie ist halt wirklich sehr einsam und greift nach jedem Strohhalm. Das ist natürlich eine sehr einfache Beantwortung der Frage und ich gebe dir recht, das hätte man durchaus noch vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, aber für mich reichte das aus, um zu sagen, das ja, okay, ich glaube einfach, genau, dass sie einfach in der Lage war oder in dem Mut, sag ich mal, um einem Fremden einfache Sachen zu sagen. Und des Weiteren wissen wir ja auch nicht, vielleicht hat er sie länger beobachtet oder so, ich weiß es nicht, vielleicht ist er bei ihr eingebrochen, ich, keine Ahnung, das sind alles Sachen, die im Dunkeln bleiben, aber für mich hat das schon irgendwie alles Sinn ergeben.
Ja, also ich fand auch die Szene, wo er als Fotograf Mills und Somerset fotografiert und da merkst du schon, er läuft ja auch noch mal so durchs Bild, habe ich gelesen, im Hintergrund etwas weiter versteckt, aber es wäre wohl tatsächlich Kevin Spacey gewesen. Auch als Fotograf dann halt schon getarnt. Glaube ich auch, dass er damit einfach mit seiner dann, doch, ich meine, er hat ja schon so ein gewisses einfühlsames Wesen, also so ein bisschen zumindest. Er zeigt ja schon Empathie. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt der, also natürlich ist er komplett Psycho, keine Frage, aber er reagiert ja aufs Gegenüber und ist ja jetzt nicht so, dass er da die ganze Zeit irgendwie stoisch in der Ecke sitzt und vor sich hin wippt. Und ich glaube, dadurch,
der hat ja keine echte.
Ja, aber er sagt am Schluss zum Beispiel, seine Todsünde ist Neid. Er ist neidisch auf ihn.
Ja, und das fand ich.
Ich meine jetzt nicht, dass er sich hinsetzt ans Bett und ihr über den Kopf streichelt. Das meine ich nicht. Aber er ist, obwohl. Er ist aber schon, er ist jetzt nicht empathielos. Finde ich. Und das macht ihn in meinen Augen noch kranker, weil wenn er empathielos wäre, wäre er ja auch nicht ausgeflippt. Also er spielt ja vorher diesen kontrollierten und er ist ja auch absolut überlegen, Serienkiller, wie ihr ja schon gesagt habt, die hätten den niemals gekriegt oder viel zu spät, wenn überhaupt. Ich glaube eher gar nicht. Aber so seine Reaktion in den letzten 20 Minuten, das kannst du nicht machen, wenn du absolut emotionslos bist.
Doch. Absolut.
Und?
Doch, Sven, dem ging es nur noch um Brad Pitt. Der wollte nur noch den Mills, dass der den richtet. Und der hat.
Natürlich.
Ich glaube, dass sein Neidmotiv ist völlig frei. Ist völlig frei. Der hat sich einfach nur wie so ein Bauernopfer positioniert, je nachdem. Er sagte ja auch in dem Telefonat, sagte er so, ich, ich mache jetzt meine Planänderung oder ich mache einen Plan. Das heißt also, der war ja nicht von Grund auf Neid, sondern der war kurz beeindruckt, weil diese Polizisten ihm tatsächlich ihn überrascht haben. Und dann hat er vielleicht Brad Pitt ein bisschen näher beleuchtet. Aber ich glaube nicht daran, dass der wirklich Neid empfindet. Gar nicht. Ich glaube, das ging ihm nur darum, seine Strategie durchzuziehen. Und die Strategie war, er musste am Ende von Zorn gerichtet werden. Und Brad Pitt ist der, der die Sünde ausführt.
Naja, aber wenn man, also so viel
Arbeit. Der Mann hat null Empathie. Der Mann hat Menschen mit dem Revolver sich bis zum Platzen futtern lassen. Der hat Menschen ein Jahr lang.
Okay, vielleicht
war da ist null Empathie.
Empathie ist das falsche Wort.
Gar nicht.
Nee, okay, gut, dann würde ich eher sagen Emotion.
Nee, auch keine Emotion.
Okay, keine Empathie.
Also außer Emotion.
Aber wenn du emotionslos bist, dann reagierst du so nicht wie er.
Ja, der ist fanatisch.
Wenn du emotionslos bist, dann bist du kühl.
In seiner religiösen Mission. Aber verstehe, dann ja, kann man das so abtun, dass er irgendwie emotionsgeleitet wäre, um diese Strategie aufzubauen. Aber in dieser Vollendung dieser Strategie erkenne ich nichts außer totale Perfide. Kalkulation. Das ist absolut Kalkulation.
Also empathisch ist er auch für mich auch wirklich nie. Es gibt auch diese schöne Szene, wenn sie da in seinem Haus oder seiner Wohnung sind und dann vor dieser Tagebuchsammlung sind. Und kleiner Funfact, es soll wirklich so gewesen sein, dass jedes dieser Bücher wirklich beschriftet war, also innen drin mit kompletten Texten und sie quasi dann einfach eins gegriffen haben und dann das gelesen haben, was da drin stand. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Ich glaube es nicht, aber es ist eine schöne Anekdote. Und wenn sie dann vorlesen, wie er dann erzählt, dass er irgendwie Smalltalk gemacht hat in einem Bahnhof oder so und dann den Typen vollgekotzt hat und dann musste er lachen, das schreibt kein Mensch, der wirklich was Empathisches an sich hat.
Okay, dann lass empathisch weg, emotionsgeladen.
2-0 für mich und MJ.
Danke, MJ. Dankst du.
Bitte.
Funktioniert der Film für euch nach dem sagenhaften Ende auch beim nächsten Schauen oder ist es eher so wie bei Sie? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann Sixth Sense, brauche ich mir nicht nochmal angucken, weil der mit dem Twist für mich alles ja irgendwie groß verloren. Also ich glaube, zweimal habe ich ihn nochmal gesehen, einfach um den Weg bis dahin nachzuvollziehen. Aber ist es bei 7 anders?
Also das erste Mal finde ich, ist, dass Sixth Sense kann man sich sehr gut mehrfach angucken, weil es ist nicht nur ein guter Gruselfilm, es ist auch ein echt ein gutes Drama. So, wenn es so gerade um das Thema geht, hier die Mutter und ihr Sohn, also das sei hier mal gesagt. Ich finde, man kann 7 wirklich sehr gut mehrfach gucken. Also selbst wenn man halt das Ergebnis weiß, weil zum einen fallen die halt immer mehr so auch die teilt halt auf. Zum anderen, die Ästhetik spricht für sich. Also das ist mit einer Gründe, warum ich ihn jedes Mal wieder gerne anschaue. Und er ist halt auch trotz allem auch irgendwie spannend, weil es gibt auch immer wieder Sachen, die man halt vergisst. Ne? Also ich hatte es zum Beispiel komplett vergessen, wirklich die Szene mit dem Typen, der da im Verhörzimmer spricht und außer sich ist, weil er halt diese Prostituierte halt tot gevögelt hat, um es mal ganz profan auszudrücken. Und das ist schon, funktioniert auch für mich jedes Mal von Neuem. Also ich muss eher bei sagen, ich werde jetzt 7, wenn ich ihn am 7. Januar im Kino nochmal geguckt habe, wahrscheinlich dann wieder 2-3 Jahre nicht gucken, aber danach freue ich mich dann auf eine erneute Sichtung.
Ja, ich glaube auch, wie gesagt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, was davon wirklich übrig geblieben war, war natürlich diese Endszene, das ist interessant. Ich habe wirklich war felsenfest davon überzeugt, dass der Kopf in dieser Kiste ist von Gwyneth Paltrow. Und ich habe auch gedacht, da wird irgendwie zumindest noch ein Haarbüschel oder so gezeigt. Und jetzt war ich gestern auch so baff, da wird ja gar nichts gezeigt. Es wird kein Blut gezeigt. Es wird einfach nur eine leere Box, also von außen eine ganz normale Box, geöffnete Box gezeigt. Aber es wird halt nichts davon deutet an, dass da ein Kopf drin ist. Oder
aber
ihr Frage, Kopf
weil,
ist. Oder habe ich den Director's Cut einfach nicht gesehen? Gibt es einen Director's
Cut? Ich glaube, ich keinen Director's Cut.
Okay.
Nein.
Okay, gut.
Aber ich habe mal gelesen, und jedes Mal, wenn ich den Film gucke, vergesse ich es. Und jedes Mal danach fällt mir wieder ein, ach Scheiße. Und zwar angeblich soll wohl Brad Pitt, wenn die Box aufgemacht wird, ganz, ganz kurz ein Foto aus dem Jahrbuch von Gwyneth Paltrow wohl eingefügt haben. Ganz, ganz kurz. Nur ein Foto, wo sie halt irgendwie 18, 19 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich finde es sehr, wenn er das gemacht hätte, dann hat er quasi das vorweggenommen, was er dann ein paar Jahre später in Fight Club auch getan hat. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass David Fincher halt wirklich mal erzählt hat, dass er nach 7 so oft zu hören bekommen hat, Herr Fincher, was das war zu viel, was mit dem Kopf war zu viel, ich wollte den Kopf nicht sehen und er aber immer sagen muss, ich habe den Kopf nicht gezeigt. Und ich bin den, also ich glaube, diese Leute sind nicht dumm, weil wenn ich mich dran zurückerinnere, ich denke auch jedes Mal, da war der Kopf.
Aber wie du gesagt hast, zumindest einen Teil davon gesehen hast. Ja, genau.
Ja.
Also guck mal, krass, oder? Was nur deine Imagination damit macht. Also das war für mich auch total interessant, weil ich noch gedacht habe, oh je, gleich sehe ich den Kopf. Gleich sehe ich irgendwie so einen Hals, so weißt du, so zumindest das zermatschte Auge und so ein bisschen haarige, also so die Strähnen und... Und ich dachte so, okay, cool, da ist einfach nichts zu sehen. Das und ich erinnere mich natürlich auch an das Todesopfer der Maßlosigkeit. Das war nämlich für mich, wie gesagt, der Einstieg in diesen Film. Und ich dachte noch so, wow, okay, das ist ein krasser Film. Das ist übrig geblieben, diese beiden Sachen. Und von dem diesem ganzen Zwischenteil habe ich echt nichts mehr wirklich behalten. Deswegen fand ich es wirklich, wirklich cool, den gestern nochmal gesehen zu haben, damit ich jetzt auch sowas von mitreden kann, ja. Also, ich weiß, was in der Box ist.
Was ich auch toll finde, wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob Sven noch zu sprechen kommt, aber finde, bei 7 lohnt es sich auch, zumindest 1-2 Worte über den Abspann zu verlieren. Denn der Abspann, das klingt total einfach. Normaler Abspann geht ja von unten nach oben. Und der von 7 macht es andersrum. Und das ist komplett irritierend, finde ich. Komplett irritierend. Aber es passt irgendwie. Weil selbst wenn die Geschichte zu Ende ist, selbst wenn dieses ganze perfide Spiel vorbei ist, selbst dann entlässt sich der Film irgendwie noch nicht so in die Normalität. Selbst dann ist irgendwas nicht richtig. Das, finde ich, ist eine großartige Entscheidung gewesen, die der Fincher gemacht hat.
Absolut. Nee, nach dem Ende ist sowieso, ich find's auch gut, dass da nicht irgendwie groß viel weiter erzählt wird, sondern.
Dieses Bombenzitat wird halt am Ende nochmal.
Ja, aber ansonsten siehst du ihn im Wagen sitzen und dann sagt Gunnery Sergeant Hartman noch, ja, mal gucken, was jetzt passiert, wir kümmern uns um ihn und dann schauen wir weiter. Und das war's. Also du kriegst jetzt nicht wie heutzutage dann nochmal, keine Ahnung, seinen Psychiatrieaufenthalt gezeigt, ob er es jetzt schafft oder es jetzt nicht schafft und sich dann eine neue Familie sucht, sondern dann ist einfach, die Geschichte ist vorbei, Ende. Und da wird nicht nochmal nur extra irgendwie Zeit frei geschaufelt. Und das finde ich auch, dass der geht über 2 Stunden, der ist null langweilig. Null. Also es liest sich zwar teilweise und das finde ich auch immer wieder erschreckend. Da hatten wir es ja vorhin auch schon von diesen grausamen Taten, die John Doe da begeht. Du siehst nichts, du siehst ein bisschen das Ergebnis, manchmal auch gar nicht. Aber einfach diese nüchterne Erklärung und diese kleinen Sätze, wo sie dann auch bei dem Staatsanwalt sagen, dass das Handtuch nass war von Schweiß. Ja, klar, wenn du dir wie ein Zauberstab am Bauch entlang schneiden musst, um da ein Pfund Fleisch rauszupopeln. Der Stuhl war von Schweiß nass. Und das sind immer so diese kleinen Sachen, die, finde ich, bohren sich deinem Kleinen nochmal viel mehr rein, weil du dir denkst, um Gottes Willen, stell dir vor, du hockst da auf diesem Stuhl, dir hält einer eine Pistole vor die Nase und sagt, schneid.
Wusstet ihr eigentlich, dass es eine geplante Fortsetzung gegeben hat, quasi? Also es gibt der Film heißt Die Vorsicht oder das Solace, sogar sehr prominent besetzt mit Jeffrey Dean Morgan, Anthony Hopkins und Colin Farrell. Kam aber trotz der Besetzung, glaube ich, 2016 oder 2015 in Deutschland nur auf DVD heraus. Und das ist ein Film gewesen, ich habe den selbst nicht gesehen, aber der war ursprünglich geplant als Fortsetzung von 7. Er soll wohl auch den Arbeitstitel, haltet euch fest, 8 gehabt haben. Aber dann wurde daraus halt nichts. Also es ist jetzt ein eigenständiger Thriller und hat auch sonst keine wirklichen Bezüge, außer dass es da auch um eine Ermittlung und um einen Serientäter geht. Aber tatsächlich gab es mal wirklich den Plan, 7 fortzusetzen. Vor allem der Film wirkte halt damals auch irgendwie, also der Begriff mag jetzt ein bisschen unpassend wirken, aber er wirkte halt irgendwie auch frisch, weil sowas hatte ich damals noch nicht gesehen. Und selbst heute hat er noch was Frisches, weil der auch so ein Unikat halt eben ist. Ne?
Und auch wenn der Abspann irgendwie dich nicht so richtig in die Realität, in deine eigene Realität wieder entlässt, fand ich diesen Spruch am Schluss, dieses Zitat, es ist wert, um sie zu kämpfen, so kraftvoll, weil ich so gedacht habe, okay, wenn dieser Mann mit all dem, was er gesehen hat und was er durchgemacht hat, trotzdem am Leben hängt oder an dieser Welt hängt, dann kann es so schlimm nicht sein.
Ja.
Also das war ein total schönes Entlassen eigentlich, dass egal wie krank die Welt ist.
Was ich auch schön finde, ist, dass das Erste, was man im Abspann sieht, ist ja der Name von Kevin Spacey, weil es war ja damals auch wirklich komplett unbekannt, dass er da mitspielt. Er hatte ja davor in die üblichen Verdächtigen schon eine sehr wichtige Rolle gehabt und hatte wohl irgendwie Angst, dass er danach irgendwie so ein bisschen immer so der Bad Guy sein muss. Ne, immer so der Psychopath, der, ja, ja. Der Typ im Schatten, ne? Und ich muss ehrlicherweise sagen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, 7, ich wusste nicht, wer Kevin Spacey ist. Also diese Enthüllung war für mich, also das hätte jetzt auch irgendein anderer Typ sein können. Ich glaube, wenn du weißt, wer Kevin Spacey ist und du aber nicht von der Existenz seiner Rolle weißt, ist es, glaube ich, nochmal ein richtig, richtig krasser Twist. Mhm. Den hatte ich jetzt leider nicht. Trotz allem wirkte es schon sehr besonders, dass der Film aufhört und das Erste, was du siehst im Abspann, ist einfach, ja, John Doe als, oder Kevin Spacey als John Doe.
Ja, weil das natürlich am Schluss, also von der Appearance natürlich eher am Ende sehr viel Dominanz hatte, ne? Auch Bilddominanz vielleicht. Aber auch, weil er ja im Intro überhaupt nicht gezeigt wird, um das nicht vorwegzunehmen, ne?
Und du stellst dir dann natürlich auch irgendwie, oh Gottes Willen, wie sieht der Typ wohl aus? Und dann steht einfach, ja, Max Mustermann vor dir und du denkst, okay, es könnte jeder sein. Und das macht das Ganze, finde ich, noch ja, fieser. Ja, so.
Was ist für euch der bessere Thriller 1990ern? 7 oder Schweigen der Lämmer?
Schweigen der Lämmer ist auch, boah.
7.
Aber Schweigen der Lämmer geht halt eher um Jodie Foster als um das Verbrechen an sich. Deswegen finde ich das so ein bisschen, also das hier war so ein richtiges Rätseln und man war so dabei. Und bei Schweigen der Lämmer war man eher bei ihr und wie sie sich selbst behaupten muss, hatte ich jedenfalls irgendwie so eine Erinnerung jetzt. Wollte ich tatsächlich auch jetzt als nächstes nochmal mit meiner Tochter sehen. Ich habe mir gedacht, jetzt hau ich die ganzen Perlen raus, ja, die ganzen traumatisierenden Perlen. Jetzt klinge ich alt, jetzt bin ich Morgan Freeman.
Nee. Also ich möchte jetzt mich auch nicht wirklich entscheiden, aber ich glaube, 7 ist dann vielleicht, so blöd es klingt, der unterhaltsamere Film und Schweigen der Lämmer, der ist dann schon etwas gediegener, aber beides natürlich Hochkaräter und beide waren ja auch dafür verantwortlich, dass dann irgendwie die nächsten Jahre halt wirklich so jeder dritte Thriller war ein Psycho-Thriller, das war ja ganz, ganz wichtig. Hat mich ein bisschen erinnert, als dann Basic Instinct so erfolgreich war und 3-4 Jahre war jeder Thriller ein Erotik-Thriller. Und aber so richtig, ja, richtig gut waren die wenigsten. Also es gab natürlich auch ein paar nette, aber irgendwie an die Qualitäten von 7 und Lämmer kam keiner ran. Und man muss ja auch ganz klar sagen, dass 7 so gut ist, liegt natürlich neben dem Produktionsdesign und den Darstellern und dem Drehbuch halt auch an David Fincher, der ja quasi hier mit seinen ersten wirklich eigenen Film gedreht hat. Davor hat er ja Alien 3 gedreht, das ist ja auch eine Geschichte für sich. Und ich freue mich sehr, dass 7 so ein Erfolg war, weil ich kann mich erinnern, mitbekommen zu haben, ja, dieser 7, den gucke ich nicht, das ist vom Regisseur, der hat diesen unglaublich schlechten Alien 3 gemacht. Und das ist mal wieder ein Beweis dafür, Leute, wenn man einen schlechten Film dreht, heißt es nicht, dass die Karriere komplett im Arsch sein. Wobei Alien 3 kein schlechter Film ist, finde ich. So, frag deine Tochter, vielleicht hat sie Bock.
Oh, The Game hat er aber auch gemacht, ja, mit Michael Douglas. Fand ich auch gut. Also ja, diese ganzen, aber, ja, da, das ja, waren auch gute. Stimmt.
Aber The Game ist nicht gut gealtert, leider, finde ich.
Ah, das, okay, den habe ich nur einmal gesehen bisher.
Das bin auch schon ewig, ne?
Ich habe den auch einmal gesehen im Kino sogar und da hat er mich umgehauen, auch gerade das Ende. Und dann habe ich ihn vor 5-6 Jahren, ich glaube, es war so ein Film, den ich geguckt habe in der Pandemie, weil wir hatten ja damals nichts. Und musste sagen, der hat immer auch seine Stärken, aber der ist schon, also so ein Hochkaräter wie 7 ist es jetzt nicht. Aber ja, David Fincher hat halt tolle Sachen gedreht, also muss man ganz klar sagen.
Ich hätte auch noch ein paar kleine Facts.
Oh, super.
Und zwar, eigentlich sollte ja tatsächlich auch Denzel Washington Detective Mills
Mills.
Aber der hatte da... Aber der hatte keinen Bock drauf und hat's dann auch abgelehnt. Und ja, Kevin Spacey gab keine Interviews. Und wie wir schon gesagt haben, wurde erst im Abspann erwähnt. Bei der Verfolgungsjagd über die Dächer mit Mills und John Doe brach sich Brad Pitt den Arm. Und das wurde dann natürlich auch mit in die Rolle eingefügt.
Können wir kurz noch sagen, wie großartig diese Szene ist, wenn er da im Regen hockt und John Doe maskiert, hält ihm die Waffe so an die Schläfe. Was für ein tolles Bild das einfach ist. Das
ja, großartig. Das ist übrigens auch, ich muss jetzt ein klein bisschen Werbung machen, das Bild des neuen Steelbooks, das im Januar erscheint.
Ich habe ja die Blu-ray und ich habe jetzt schon bei uns im Community-Server mitbekommen, dass wohl angeblich die Heimkino-Releases des Films bislang qualitativ nicht so gut gewesen sein sollen. Aber ich war mit meiner Blu-ray eigentlich immer sehr zufrieden. Habe ich da irgendwas verpasst?
Ich auch. Okay. Nee, ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Die hatten das sowieso, glaube ich, nochmal verschoben gehabt. Ich sollte, glaube ich, auch früher kommen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt gedacht haben, hey cool, wenn der jetzt in die Best-of-Cinema-Reihe kommt, dann hauen wir es gleich auch im Januar noch mit raus. Dann haben wir doppelt und dreifach Werbung gemacht. Keine Ahnung, aber ich hatte, also mit der Blu-ray, die ich habe, bin ich auch zufrieden. Da gibt's jetzt nichts, was ich irgendwie schlecht finde.
Und was ich auch noch ganz interessant finde, sorry, ich habe vor einiger Zeit mit Freunden so ein Spiel gespielt, Filme, die wir neu besetzen, also Klassiker, und dann muss man die Hauptrollen neu besetzen, und da hatten wir auch 7 und ich habe 7, also die beiden Hauptfiguren neu besetzt, ich habe Morgan Freeman ausgetauscht mit Viola Davis und Brad Pitt mit Andrew Garfield. Das gefiel mir ganz gut.
Okay, aber Andrew Garfield hätte dann was Verletzliches gehabt. Interessant. Für mich zumindest.
Ja, ich mag ihn halt einfach sehr.
Mhm. Die Diskussion um das Ende und ob man diesen Kopf sieht oder nicht sieht, auch wohl während der Dreharbeiten und der Produktion, also vorher auch dann Thema, und Brad Pitt hat auch gesagt, wenn ihr den Kopf zeigt, bin ich raus.
Ey, ganz ehrlich, man kann über Brad Pitt sagen, was man will, aber ich habe schon so ganz viele Geschichten gehört, dass der wirklich so über Dreh gesagt hat, Leute, wir machen das aber jetzt so. Und der hatte jedes Mal wirklich recht.
Aber du meinst, er ist nicht nur schön, sondern auch kreativ?
Ja,
gute Idee.
Ich merke gerade auch, dass ich mit Brad Pitt mehr gemeinsam habe, als ich dachte. Ich bin auch total überrascht.
Was leider schade ist, ist, dass 7 1996 bei den Oscars nur mit dem Schnitt nominiert war und nicht mal da gewonnen hat. Dort waren unter anderem halt die Abräumer für Braveheart und Leaving Las Vegas, fand ich sehr, sehr schade. Also allein das Drehbuch, finde ich, hätte definitiv eine
Kameramann. Leaving Las Vegas war auch ein super guter Film.
Kameramann, genau. Und ja, da dachte ich mir noch, ich meine, Spacey hat dann den Oscar für Die üblichen Verdächtigen bekommen. Auch toll, auch ein guter Film. Aber in 7 ist er mir tatsächlich deutlich einprägsamer. Dieses Polizeirevier-Geschrei, Detective, Detective, das ist einfach so dermaßen hängen geblieben. Und natürlich, was ist denn dabei?
Das, und weil er natürlich nur diese letzten 15 Minuten da ist. Also was ist das bitte für ein, also der nimmt ja komplett alles in seinen Bann durch die Figur, die er dann da zum Schluss spielt. Und vorher ist er einfach kaum zu sehen.
Also gut, ich den Film darstellerisch finde. Ich finde, also die sind alle super Oscar-würdig. Ja, wie Emily schon sagte, Leaving Las Vegas ist ein Bombenfilm, der hat auch jeden Oscar verdient. Aber bei 7 ist es wirklich so, dass ich dachte, gerade der Kameramann, dieser Darius Conji, der hätte auf jeden Fall einen Oscar verdient. Ich weiß jetzt nicht, wer sonst noch nominiert gewesen wäre in dem Bereich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair. Aber gerade wenn es so um alles, was so das Ästhetische angeht, sehe ich 7 auf jeden Fall in der Kategorie nominiert für einen Oscar und auch sollte eigentlich den einen oder anderen nach Hause bekommen. Aber ich wiederhole mich, ich weiß nicht, was sonst noch nominiert gewesen.
Apollo 11.
13.
13.
Und ich nochmal so.
Ich glaube auch Forrest Gump.
Okay, auch fair.
Aber ich bin mir jetzt gerade nicht. Ja, Braveheart war der große Abräumer. Ja, Braveheart ist auch ein toller Film, aber ich weiß. Ach halt, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Geh mal wieder in deine Kamel und guck dir das schöne Familiendrama Six Sense an.
Zweierbisweise, okay, verstehe.
Ja, ganz genau. Als Wasser. Naja, gut, egal. Ja. Dann kommen wir mal langsam.
Eine Sache, ich bin schlimm. Aber wisst ihr, welche Szene ich total cool finde? Einfach, weil die so heutzutage nicht mehr gemacht wäre, weil wir einfach in einer komplett anderen Zeit angekommen sind. Die Szene, die ich eben schon erwähnt habe, wenn Somerset in die Bibliothek geht und in Büchern guckt, was Phase ist. Heutzutage säße Somerset zu Hause oder im Büro und würde auf so einer nachgemachten Google-Seite rumtippen. Und
nein, er würde ChatGPT fragen.
Ja, genau. Alexa, was sind die 7 Todsünden?
Ja, genau.
Ja, aber das ist so eine schöne Szene, auch mit der Musik und im Zusammenspiel mit diesen Zeichnungen und Bilder, diese alten Bücher, die ja auch wirklich Unwohlsein hervorrufen. Das ist echt, also ich kann verstehen, dass die Leute das heutzutage nicht mehr machen, weil de facto keiner recherchiert mehr so.
Kann halt die Zeit.
Aber, ja, das ist schon eine tolle Szene irgendwie.
Absolut, und es gibt eben halt diese Akademikernote.
Ja, genau.
Die kriegst du nicht durch ChatGPT, wenn du den an ChatGPT, egal wie cool der promptet am Ende. Du kriegst dadurch nicht diesen Akademikerstatus, den Bücher dir vermitteln. Und wir wollten ihm ja abnehmen, dass er super schnell, super scharf, super weise, dem absolut super schnell auf die Spur kommt, auch wenn er ihm immer 2 Schritte hinterher hastet.
Was auch noch schön ist, ist halt, wenn man guckt, so popkulturell, wie der Film heute auch so wahrgenommen wird. Also ich kann mich noch erinnern, ich glaube, es war bei How I Met Your Mother, wo es diesen Gag gab, What's in the Box? What's in the Box? Und ich habe mich auch schon erwischt, diesen Witz zu machen. Also ich glaube, jedes Mal, wenn man bei irgendeinem Typen oder einem Freund zu Gast ist, da kommt ein Paket immer, what's in the box, was ist im Paket, ja? Und dann guckt man sich den Film an und dann merkt man plötzlich wieder so, das ist ja gar nicht so witzig. Das ist ja echt todernst. Das ist ja eigentlich total gruselig eigentlich. Und das ist auch wieder so ein Beweis dafür, welchen popkulturellen Impact der auch hatte, der Film. Und nochmal, der ist von 95, das ist eben auch aus einer Zeit, wo, ich glaube, das Internet gab es schon, aber natürlich nicht in der Art und Weise, wie wir es jetzt heute kennen und nutzen. Und das zeigt dann auch mal, glaube ich, wie gut dieser Film einfach ist. Ich meine, das hast du ja auch bei Das Schweigende Lämmer, ne, da gibt es ja auch so Szenen, die heute auch irgendwie jeder kennt, ohne den Film gesehen zu haben. Hier Sixth Sense, das Ende kennt auch jeder, auch wenn du den Film nicht gesehen hast. Und das Gleiche ist ja auch bei Sieben. Also, ich glaube,
ist ja der Satz.
Du auch.
Und ich habe jetzt letztens in einem Podcast von irgendwie so zwei, die mal bestimmt 10 Jahre jünger sind oder 15 Jahre jünger sind, die dann sagten, oh, hier ist ein Filmzitat, ich sehe tote Menschen. Keine Ahnung, was das ist. Und ich nur, was? Ich weiß nicht, wie ich so geschockt war, das zu hören, dass die junge Generation das überhaupt nicht weiß.
Ja, wirklich. Also es ist zum einen so ein bisschen schade, weil es natürlich dann oft so ein bisschen durch den Humor-Kakao gezogen wird. Ne, gerade ich sehe tote Menschen war ja auch wirklich irgendwann so ein, heute würde man sagen, ein Meme. Aber es ist ja im Film an sich schon wirklich eine starke und eine bedeutsame Szene. Ähnliches halt auch mit Sieben. Ne? Das finde ich immer total interessant, mir das zu beobachten, das zu hinterfragen, wie kam es dazu. Aber es würde jetzt, glaube ich, auch den Rahmen sprengen. Das sind irgendwo einen popkulturellen Podcast, den wir dann irgendwann 2026 machen.
Nee, weißt du was? Ich glaube, es hat was mit entweder super emotionalen Aussprüchen zu tun. Ne? Was ist in der Box? Was ist in der Box? Und diese Kombination aus diesem Impact, dass man danach weiß, oh krass, da ist der Kopf drin gewesen.
Ja.
Und dem, ich sehe tote Menschen, das war ja eine super creepy Szene. Und total auch im Kontext total tief, weil man da erst im Nachgang geschnallt hat. Also ich glaube, das sind so diese Catchlines oder wie man die nennen möchte, Catchphrases, wie auch immer, weil das dem Zuschauer etwas revealed, was man erst im Nachgang begreift, aber sich nachher wieder daran zurückerinnert, dass das die Schlüsselszene war. Und ich glaube, das sind dann, außer sie sind halt super ulkig, also so oder so schon total ulkig, wie hier mit The Artist, weil so alles nur Klamauk ist. Aber ich glaube, das sind einfach so, das waren so tiefe Momente im Film, die den Zuschauer mitgenommen haben.
Und es ist ja auch oft so, das merke ich halt gerade bei Thrillern und Horrorfilmen, dass ja auch viele Leute, mich eingeschlossen, auch auf solche Sachen, die eigentlich verstörend sind, auch oft mit Lachen reagieren. Ne? Also das kommt einem ja ganz häufig vor, wenn man, ich habe jetzt diesen Smile 2 gesehen, der ja auch wirklich harte Szenen hat und da haben so die Leute auch teilweise gelacht, aber es wirkte dann eben nicht wirklich, dass es komisch ist, sondern einfach, weil sie nicht besser wussten, mit dieser
Situation umzugehen.
Ich glaube, das ist auch eine sehr menschliche Gewohnheit und vielleicht gerade dann in den Zeitaltern des Internets, dass das dann so zu Selbstläufern wird. Und wie gesagt, ich habe auch schon ganz häufig diesen What's in a Box verschickt. Ich meine, wir sind hier gerade bei uns im Discord-Chat und ich sehe hier ein Meme, Brad Pitt, What's in the Box? Also das hat so Selbstläufer halt schon.
Aber den habe ich nicht gepostet, ja?
Ich weiß.
Ich mache da keine Scherze.
Ich möchte niemanden anzeigen, aber es war Sven.
Ich habe wirklich mitgelitten.
Ja, aber das hast du heutzutage auch wirklich sehr selten, also fast gar nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht einen Film. Ja, okay, gut, vielleicht John Wick, aber
aber gibt es in John Wick einen Satz, der so Meme-Potenzial hat? Ich meine, die Ausgangslage.
Aber 100%. Wenn im ersten Teil er sagt, hier, with a fucking pencil. With a fucking pencil. Und hebt ihm die ganze Zeit den Bleistift unter die Nase. Und sagt, er hat mit einem Bleistift 3 Leute gekillt. Da gibt's schon einige, finde ich. Gerade so im ersten gibt's ein paar One-Liner, die schon so ein Meme-Potenzial haben.
What's in the box, a pencil?
Aber es ist eine ziemlich große Box.
Gehen wir mal so Richtung Ende. Und zwar, ist es für euch ein Kinotipp oder lieber ein Couch-Erdnuss-Flip?
Also, da ich ihn halt einfach noch nie im Kino sehen konnte und mich sehr freue, das im Januar nachzuholen, kann ich das noch nicht recht beantworten. Aber alleine von der Wucht der Bilder, von der Kreativität, die da auch reingeflossen ist, von der Bedeutsamkeit der Bilder, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall ein Film, den man versuchen sollte, im Kino zu sehen. Ich werde auf jeden Fall am 7. Januar reingehen. Ich habe sogar schon Karten reserviert, weil ich ein ganz, ganz schlauer Junge bin. Das wird übrigens total toll, weil ich werde dann 4 Stunden davor den neuen Paddington gesehen haben und danach 7. Das wird das geilste Doppelfeature aller Zeiten werden.
Ich denke auch.
Ja. Und wir haben da auch eine Umfrage gemacht bei uns im Community-Server bei Discord. Da könnt ihr gerne auch mal dazu stoßen. Alles weitere in den Shownotes. Und da haben wir mal gefragt, 7, ist das für euch ein Meisterwerk? Ist der Film sehr gut, okay? Ist es nicht euer Film oder findet ihr ihn sogar furchtbar? Und satte 71% haben auf Meisterwerk geklickt und 29% auf sehr gut. Alle anderen Stimmen wurden nicht, also nicht Stimmen, alle anderen Meinungen wurden gar nicht abgestimmt. Das zeigt mir sehr deutlich den Stellenwert dieses Films und war über das Ergebnis weder überrascht, aber dafür sehr glücklich.
MJ? Kino?
Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich würde mir jetzt nicht nochmal im Kino anschauen, weil ich ihn ja jetzt gestern gesehen habe. Aber hätte ich ihn jetzt vor ein paar Jahren gesehen? Also hätte ich jetzt nur die Chance gehabt, ihn nochmal im Kino zu sehen. Ich habe nämlich tatsächlich auch überlegt, dass ich dachte, wie krass das denn sein muss, diese Bilder dann auf so einer großen Leinwand zu sehen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja eine Beamerwand, also ich sehe da schon ziemlich großformatig. Und mit dem Sound und so, ja, ich glaube, da Bock drauf hat und in der Stimmung ist, sich sowas distorted anzuschauen, dann würde ich sagen, es ist ein Kinotipp, ja. Also wer keine Beamerwand zu Hause hat, also auf einem kleinen Laptop, nein, lieber ins Kino gehen. Sich den Schrecken definitiv richtig auf Breitband reinziehen.
Also ich habe im Kino gesehen und ja, genau, das ist es. Und die Atmosphäre wirklich in sich aufsaugen, das ist Wahnsinn. Ich werde mir auch nochmal angucken.
Ich glaube, es ist auch ein guter Film, um mit seinem Date reinzugehen. Vielleicht schlage ich das mal intern vor. So eine Date Night mit 7 im Kino.
Geh mit einem Freund rein. Ist das auch okay?
Das ist auch okay, ist du. Gönnung.
Hättet ihr noch 2 Filme, wo ihr euch wünschen würdet, sie würden in die Best-of-Cinema-Reihe aufgenommen werden? Auf was hättet ihr Bock im Kino?
Ach, ey. Also, wo wir es schon hatten, Schweigende Lämmer, würde ich auch cool finden. Aber ich würde so gerne Der Pate mal auf einer Leinwand sehen. Hm. Weil das ist ein Film, da kann ich mich heute noch dran erinnern, wie ich den gesehen habe, wo ich war, wie geflasht ich war. Der hat mich komplett in meinem Innersten getroffen. Ja, das ist der Film für mich. Hört sich immer so total klischeehaft an, aber es ist so. Ich weiß es noch, das war am 26. Es war irgendwie 1 Uhr nachts. Mein Bruder ist eingeschlafen und ich habe so durchgesäppt und dann kriege ich auf mich, ich glaube, es war ZDF oder so. Und bin da reingepurzelt in den Paten und ich konnte nicht mehr aufhören, weil der so eine ganz eigene Stimmung hat. Ich habe nie einen Film gesehen, der diese Stimmung hat. Und den würde ich super gerne im Kino, den ersten und den zweiten Teil im Kino sehen. Aber nicht den dritten. Auf den dritten kann ich verzichten.
Ja, das ist ja, sehr gut.
Der ist nicht schlecht,
sehr gute Wahl.
Aber ich kann trotzdem auf den im Kino verzichten, das will ich damit sagen.
Ja, der dritte sieht auch aus wie ein Fernsehfilm, das muss man mal ganz klar sagen. Am neuen Cut ist der wirklich nicht gut. Also zum einen muss ich ja sagen, ich bin sehr dankbar, dass es diese Best-of-Cinema-Reihe gibt, weil ich war jetzt schon ein paar Mal das vor Ort. Also ich habe sie schon mal wahrgenommen. Ich habe dieses Jahr, also wir nehmen das ja noch im alten Jahr auf, Der große Diktator sehen können, was ein Ereignis war. Ich habe im Frühjahr Donnie Darko auf der großen Leinwand sehen können, weil das ist auch so ein Jugendfilm von mir gewesen. Das war auch ganz toll. Die schönste Erfahrung war tatsächlich aber Harry und Sally vor 2 Jahren, glaube ich. Das war ein wirklich richtig tolles Kinoerlebnis, weil die eine Hälfte kannte den Film im Saal, die andere Hälfte kannte ihn nicht. Und alleine halt diese legendäre Dinner-Sequenz mit dem Orgasmus war, also der Saal hat getobt. Das war wirklich ein herausragendes Kinoerlebnis. Aber die Frage war ja, welche Filme ich gerne mal erleben möchte. Und spontan würde mir einfallen von Terry Gilliam Brazil, weil den würde ich gerne mal auf einer Leinwand sehen. Der ist sowas, der hat sowas albtraumhaft Schönes, aber der ist auch sehr, sehr böse und sehr garstig auf seine Art und Weise. Oder von Terry Gilliam allgemein diese alten Filme hier, Time Bandits und seinen Baron Münchhausen, weil die, glaube ich, wirklich in einer haptischen Größe gedreht wurden. Das würde, glaube ich, die Leinwand sprengen und das mag ich. Und ansonsten, boah, das ist echt eine gute Frage. Ich habe den zwar damals im Kino geguckt, Nee, warte. Ich nehme nicht die Böcklebauer. Ich nehme Oldboy und Lady Vengeance, weil die habe ich nicht im Kino geguckt und das sind auch Filme, die würden, glaube ich, auf der Leinwand, die würden mich, obwohl ich sie kenne, wirklich umhauen. Gerade Lady Vengeance, weil Lady Vengeance hat diese Anfangssequenz, diese Traumsequenz im Schnee und dieses eine Bild, wenn sie diesen Typen so als Schaukelpferd hinter sich herzieht durch die Schneelandschaft, das ist so ein Bild, das würde ich gerne so riesengroß so als Plakat hinter mich hängen haben. Echt? Und deswegen sage ich, Oldboy, Lady Vengeance und Brizzle. Das wären meine. Ich sollte nur zwei sagen, ich habe drei gesagt, scheiß drauf.
Okay, und du, Sven?
Also bei mir wär's tatsächlich Der Weiße Hai. Ich habe ihn zwar schon im Kino gesehen, nicht damals, nein, da
war du musst mir auch die Chance Welt, geben, den Witz zu machen. Auch
ja, nein.
Den hast genau, du auch deswegen als will ich dir ja schon direkt den Wind gesehen.
Aus den Segeln nehmen. Nein, natürlich nicht. Nein, es war, bei uns im Kino haben sie auch mal eine Zeit lang auch so ältere Sachen gezeigt und das war durch Zufall, da lief der und ich gucke rein und denke, um Himmels Willen, alles klar, ey, scheißegal, was heute ist, ich gehe jetzt ins Kino. Und den würde ich gerne nochmal im Kino sehen. Dann hätte ich auch Bock auf Indie 1 bis 3. Die würde ich auch gerne mal auf der großen Leinwand sehen, weil die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Und den letzten habe ich jetzt vergessen, weil es schon spät ist. Verdammt, was war's denn? Egal, lass mal die zwei.
Ist aber echt eine fiese Frage, weil mir fallen jetzt schon wieder so gefühlte 3 Dutzend Titel ein.
Ja, ja. Also Pate hätte ich auch ziemlich Bock. Aber gut, ich würde sagen, wir sind durch. Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch irgendwas loswerden?
Eigentlich nur, dass ich mich gefreut habe, über Sieben zu reden. Ich habe das hier sehr genossen und freue mich darauf, was die nächsten Ausgaben dann so bringen, wo ich dann nicht dabei sein werde, also Glück gehabt. Aber ich finde, dass Sieben als Startpunkt für unsere Best of Cinema-Reihe ein herausragend guter Film ist oder war. Und ja. Und Sven, ich bin sehr gespannt auf den nächsten Podcast, den du da abhalten wirst. Und ich habe Gottvertrauen, das wird sehr gut sein. Wenn nicht, landest du in der Kiste, also in der Box, das weißt du, ne?
Ja, mich hat es auch total gefreut, dass ich hier spontan reingepurzelt bin in den Dreier hier. Und dass ich Sieben nochmal sehen konnte, dass ich sozusagen eine Motivation hatte, mir diesen Film nochmal anzuschauen. Und ich, das war wirklich ein Gewinn gestern. Und dass ich meiner Tochter diese Perle zeigen konnte, die diesmal nicht am Handy, wie gesagt, nebenbei rumgescrollt hat. Also der Film hat tatsächlich Potenzial, dass man an der Stange bleibt. Und ich habe schon gesehen, in der Best-of-Cinema-Reihe ist das nächste Cliffhanger. Und da werde ich auf jeden Fall nicht dabei sein, denn ich weiß noch, dass ich bei Cliffhanger, genau beim Cliffhanger, ausgemacht habe. Weil ich es nicht ertragen konnte, dass der die tatsächlich losgelassen hat.
Ich habe hier wirklich Hardcore-Höhenangst und ich weiß auch, dass diese Szene fand ich ganz schlimm und furchtbar früher. Und da habe ich mir den Film vor ein paar Jahren nochmal angeguckt und ich muss sagen, irgendwie fand ich es nicht mehr so schlimm, weil man schon sieht, dass es nicht in Anführungszeichen echt ist. Aber gut, darüber redet dann Sven und mit zwei anderen Dudes dann in nächsten Monat.
Ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dabei zu sein.
Wenn du eine gute Zeit hattest, ist das die Hauptsache. Du bist raus. Okay, folgt uns. Uns gibt's überall, wo es Likes gibt. Kommentiert, kommt auf unseren Discord-Server. Da ist immer was los. Da müsste auch irgendwo da oben der Link stehen oder zumindest die Adresse. Ja, ich hatte eine Menge Freude mit diesem grandiosen Auftakt mit meinen tollen Gästen. Die nächste Folge kommt dann am 4.2.25 mit, wie es MJ schon gesagt hat, Cliffhanger.
Das ist leider falsch. Die Folge kommt am 2.2. Cliffhanger kommt am 4.2. Der Film.
Okay, Verzeihung. Weißt
du wolltest es machen, dann mach es auch richtig.
Okay, nein. Cliffhanger erscheint am 4.2. Der Cast erscheint am 2.2. Bis dahin gehabt euch wohl eine schöne Zeit. Viel Spaß im Kino. Ich sag schon mal ciao und dann dürfen die beiden anderen auskämpfen.
Ich. Also, vielen Dank fürs Zuhören und ich sag bis demnächst. Tschüssi.
Ich sage auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, 7 ist definitiv der beste Thriller, der auf einer Primzahl basiert und mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Und danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss.